Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Guten Tag, hier ist Christa Zöchling. Ich begrüße Sie zu einer neuen Dunkelkammer aus der Reihe History. Wie ist die Lage, persönlich betrachtet? Meine israelische Freundin weint vor Freude. Sie fühlt sich wie erlöst, als sei sie aus einem Albtraum erwacht. Mai Barzilai, das ist ihr Name. Es war vor 2 Jahren, am 7. Oktober 2023, einem Samstag, später Vormittag. Wir saßen in meiner Wohnung im 2. Wiener Gemeindebezirk und ihr Handy klingelte unentwegt. Nachrichten blinkten auf und Bilder. Die Videos waren das Schlimmste. Vom Gelände des Nova-Festivals, von dem ich das erste Mal gehört hatte, aus den Kibbutz-Dörfern an der Grenze zum Gazastreifen, gefilmte Gewaltszenen, zur Schau gestellte Opfer, vergewaltigte Frauen, zerschlagene Kinder, ausgebrannte Häuser, Schüsse, Schreie, Kommandos. Triumphierende Hamas-Kämpfer posierten auf einem israelischen Panzer. Der zerrissene Grenzzaun, eine Menschenmenge wälzte sich durch, bewaffnet mit Stöcken und Äxten und Säcken. Zum Plündern vielleicht, ich weiß es nicht. Wir begriffen nicht gleich, dass diese Bilder mit den Handys der Opfer gemacht worden waren und von den Mördern herumgeschickt. Später dann Bilder von gefesselten, blutenden Frauen und Männern, als Geiseln genommen, auch leblosen Körpern in den Straßen von Gazastadt dem Beifall der Menschen preisgegeben. Mai Barzilai ahnte das Unheil, das kommt. Sie sagte: Jetzt werden viele unschuldige Menschen und Kinder in Gaza sterben. Nach Angaben unabhängiger Studienautoren in London sind bis zum Jänner 2025 etwa 75.000 Menschen im Gazakrieg getötet worden. Weit mehr als die Hälfte von ihnen waren Kinder, Frauen und alte Menschen. Rechnet man die Zahlen bis September 2025 hoch, wären das 100.000 Opfer. Das können nicht alles Hamas-Kämpfer gewesen sein. Damals in den ersten Tagen fand ich eines besonders bitter, dass mit den ermordeten Menschen in den Kibbuzim zugleich Zuversicht und solidarischer Geist ausgelöscht worden war. Diese Leute hatten nämlich an ein Zusammenleben mit Palästinensern geglaubt. Viele hatten regelmäßig palästinensische Kinder und Mütter am Grenzübergang von Gaza in ihre Privatautos geladen und in israelische Krankenhäuser gebracht. Fälle, die in Gaza nicht behandelt werden konnten. Sie hatten sich für ein Leben an der Grenze entschieden, weil sie an eine Lösung des Konflikts geglaubt hatten. Unsere kleine Familie mit unserer Ersatztochter aus Israel war peinlich berührt, als die Solidaritätskundgebung für Israel vor dem Bundeskanzleramt in Wien ziemlich matt besucht war und die Menschen nach Ende der Veranstaltung per Lautsprecher gebeten wurden, ohne Fähnchen, Kippa oder anderen Zeichen jüdischen Glaubens nach Hause zu gehen. Zur selben Zeit, am selben Abend, fand in der Wiener Innenstadt eine, ich würde sagen, Hamas-Jubelfeier statt. Mit Palästinenserfahnen, Hamas-Stirnbändern, Rapper-Sound und viel, viel, viel mehr Leuten und keiner älter als 25 Jahre. So war es auch in anderen europäischen Großstädten. Die Älteren und die Alten standen mit Kerzen still bei Israel-Kundgebungen. Die Jungen waren viele und laut und skandierten »From the river to the sea«. Eine Parole, die der Hamas alle Freude macht, weil sie, wörtlich genommen, den Staat Israel auf der Landkarte des Nahen Ostens auslöschen würde. Das ist die Grundsatzcharta der Hamas. So viele Juden töten wie nur möglich. Massenmord an Juden ist ihr Daseinszweck, bis es Israel nicht mehr gibt. Damals musste ich oft an ein Erlebnis an einer Wiener Berufsschule denken. Es war im Jahr 2015. in der Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik in der Mollertgasse, ein kasernenartiger Bau aus der Monarchie, etwa 4000 Burschen, wenig Mädchen, ein engagierter Direktor und ein leidenschaftlicher Lehrer für das Fach politische Bildung hatten zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus eine Initiative gesetzt, an der sich mehrere Klassen beteiligten. Es ging um Massaker der Nazis in den buchstäblich letzten Stunden des Zweiten Weltkriegs in Wien. Der 11. April 1945. Wien war schon befreit, mehr oder weniger. Am Schwedenplatz waren Soldaten der Roten Armee dabei, die kaputten Brücken instand zu setzen, um ans andere Ufer zu kommen. Dort, im zweiten Wiener Gemeindebezirk, durchkämmte ein SS-Kommando die Straßenzüge, um versteckte Juden zu finden. In der Förstergasse trafen sie vermutlich auf eine Denunziation hin, im Keller eines Hauses auf 11 Juden und Jüdinnen, die sie in den Hauseingang stießen und erschossen. Die Befreier waren so nahe, vielleicht einen Steinwurf entfernt oder zwei oder drei, aber zu spät. Der zweite Lehrlingsjahrgang hatte diese Geschichte recherchiert und sich an einem Gedenkmarsch für die Opfer beteiligt. Darüber wollte ich mehr erfahren. In Gymnasien sind solche Projekte nichts Außergewöhnliches, in Berufsschulen schon. Ich stand damals doch als Journalistin des Profil vor der Klasse und die Jugendlichen erzählten, was sie über die Opfer erfahren hatten. Sie waren empört. Der Krieg schon aus und in letzter Sekunde so eine Gemeinheit. Ein Jugendlicher aus Afghanistan, ein halbes Kind noch, der 6 Jahre zuvor allein aus seiner Heimat geflüchtet und in Österreich gestrandet war, sagte, er kenne solche Todesangst aus eigenem Erleben. Er erzählte von sich und es wurde ganz still im Saal. Alle in der Klasse fanden es ganz schlimm, was mit den Juden passiert war. Und wie ist das heute, fragte ich, mit den lebenden Juden, also in Israel und Gaza, und wie ist das in Syrien, wie seht ihr das? Ich sah irritierte Gesichter und hörte Stille. Und dann brach es los. Was Israel gegen Gaza unternimmt, ist genau das Gleiche, was Hitler gemacht hat. Selbstmordattentate sind eine Verteidigung. Israel hat angefangen. Ich verstehe nicht, dass die Juden genau dasselbe tun, was man ihnen angetan hat. Und dann lernte ich viel über Verschwörungstheorien. Zeitungen seien alle gelenkt, die Wahrheit finde man nur im Netz. Damals war es YouTube. Keiner wisse, was in Syrien wirklich los sei, wer wirklich hinter dem IS steckt. Das könnten auch die Amerikaner sein. Oder der Mossad, der israelische Geheimdienst, um den Islam zu schwächen. Und woher weiß man überhaupt, dass die IS-Leute Muslime sind? Die Doppelmoral wurde auch angeprangert. Gaddafi war 42 Jahre lang okay und dann plötzlich war er ein Diktator. Alles wegen Öl. Es wurde immer lauter und dann läutete die Glocke und wir standen im Schulhof und so ging es weiter. Alles, was auf der Welt passiert, wird von einer geheimen Gruppe entschieden. Das weiß doch jeder. Die Bilderberger, kennen Sie die nicht? Oder Rothschild? Der ist doch bekannt, den kennt doch jeder. Dem gehört außer in 5 Ländern jede Nationalbank. Das sind die, die dahinter stecken, die Fädenzieher. Und keiner weiß es. Diese Schüler waren irgendwie eine Vorzeigeklasse. Wach, interessiert, höflich und liebenswert. Was sie dachten, war in ihrer Generation sehr weit verbreitet. Für Antisemitismus braucht es keinen Gazakrieg und auch keinen Netanyahu. Nur, dass man jetzt mit vielen schwimmt und dass es immer mehr werden, dazu hilft es schon. Auch heute machen Verschwörungstheorien die Runde. Netanyahu habe vorher alles gewusst und gelenkt, um den Völkermord an den Palästinensern durchzuziehen. Es stimmt schon, tatsächlich wurden Warnungen nicht ernst genommen. Aber das alles gibt es auch noch krasser, auf TikTok etwa. Der 7. Oktober ist ein Inside-Job gewesen, eine Aktion des Mossad. Israel war immer schon eine Art Paria-Staat, nicht erst seit der Anklage wegen Kriegsverbrechen und Völkermord und einem aufrechten, Haftbefehl für den Premier Netanyahu. In den 1970er Jahren unterhielten viele Länder keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Die Mehrheit der arabischen und muslimischen Länder hält das bis heute so. Seit dem Sechstagekrieg 1967 gilt Israel als imperialistische Kolonialmacht. Die Juden waren damals schon in den Augen der Welt von Opfern zu Tätern geworden. Vor allem unter Linken. Die bereits in früheren Podcasts erwähnte israelisch-französische Intellektuelle Eva Illouz hat jetzt einen Essay veröffentlicht. Er heißt Der 8. Oktober, also der Tag danach. Ich lege das Buch jedem ans Herz, der an der aktuellen Weltlage verzweifelt. Es klärt die Gedanken. Im Vorwort schreibt Illouz: Bis zum 7. Oktober glaubte ich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien die letzten Ereignisse, die abweichende Überzeugungen und Meinungen in einer moralischen Gemeinschaft des Mitgefühls noch zusammenbringen könnten. Die Israelis spürten davon wenig. Sie hörten nur den berechtigten Vorwurf, stumpf gegenüber dem Leid der Palästinenser zu sein. Am 8. Oktober 2023, der Gazakrieg hatte noch nicht einmal begonnen, wurde auf akademischem Boden der Hamas-Überfall auffällig oft als Akt antikolonialen Widerstands begrüßt. Etwa in New York, 8. Oktober. All out for Palestine, schrieb die New York Times, jubelnde Menschen, die das Abstechen mimen, Euphorie und Schadenfreude. Ein Uniprofessor von der Columbia nannte die Hamas in diesen Tagen öffentlich innovativ und Massaker eindrucksvoll. Ein Historiker von der Cornell-Universität war begeistert. Linke Parteien, nicht nur in Frankreich, sehen im 7. Oktober einen heldenhaften Akt des Widerstands. Auch die Ikone der queeren Linken, Judith Butler, die darüber hinaus die sexuellen Gewalttaten der Hamas-Terroristen an israelischen Frauen erst einmal anzweifelte und Dokumente verlangte. Aber auch die Frauenkommission der Vereinten Nationen brauchte mehrere Wochen, um das ernst zu nehmen und zu verurteilen. 3 Dutzend Studentengruppen an der Universität Harvard waren einhellig der Meinung, Israel sei selbst schuld, habe sich das, also diesen Terrorüberfall, selbst zuzuschreiben. Das alles war, ich erinnere nur, vor Beginn des Gazakriegs. Illouz fragt in ihrem Essay, wohin ist das linke Mitgefühl entschwunden? Sie sieht einen Tabubruch darin, dass Zivilisten auf besonders grausame Weise massakriert und ihre Körper geschändet werden und das öffentlich gefeiert wird. Warum dieser Tabubruch an so vielen Unistädten, vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern? Eine Ursache für den Höhenflug der identitären Linken sieht die Soziologin im Denkstil des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion, wo nichts mehr fest ist, alles flottiert, es nur auf Interpretation, Betroffenheit und persönliche Erfahrung ankommt, wo alles nur ein Zeichen ist und ein Machtsystem und die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge hinfällig wird. Und dazu gibt es noch 2 Grundpfeiler, nämlich die Ablehnung der Werte der Aufklärung und die Ablehnung des Westens. Zu Beginn der 1970er Jahre begann dieser Siegeszug dieses Denkens. Ausgehend von Frankreich kam es über die USA zurück nach Europa. Wirtschaft, Politik, Ideologie, alles wurde in vernetzten Strukturen gedacht, die durch die Interessen der Macht geschützt sind, geschlossene Systeme und unwiderlegbar, die auf alles übertragen werden können, auf Sexismus, Kapitalismus, Rassismus, Kolonialismus und so weiter. Und so gab es auch seltsame Allianzen von linken Islamisten, schwarzen Feministinnen und so weiter. Mit dem gemeinsamen frei flottierenden Feindbild des Zionismus, der sich wie ein tugendhafter Antisemitismus aufführt. Auch auf dem Gelände des früheren AKH in Wien gab es 2024 ein Palästina-Protestcamp. Ich war zufällig dort. Ich ging hin. Sie riefen dort auf zum Boykott israelischer Waren, Wissenschaftler und Künstler. Auf Plakaten stand Blut an euren Händen und Kampf dem Patriarchat und dem Kolonialismus. Das seht ihr in einem Hamas-Staat verwirklicht, fragte ich eine Studentin, und man hörte wohl eine gewisse Gereiztheit in meiner Stimme. Die junge Frau antwortete, ohne verlegen zu werden, sie könne dazu nichts sagen, ohne Plenumsdebatte und Beschluss. Ja, es gäbe noch viel über die Linke und Israel zu erzählen und zu sagen. Vielleicht das nächste Mal. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Christa Zöckling. Dankeschön.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.